Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Straße in Gazastadt, der größten Stadt im Gazastreifen. Israel will seine Militäraktion dort noch ausweiten und die Stadt ganz einnehmen. Das stößt international auf Protest, auch in Deutschland. Die Bundesregierung kündigte einen Kurswechsel gegenüber Israel an. Auslöser ist ein Plan für den Gazastreifen von Premierminister Netanyahu. Das israelische Sicherheitskabinett hat ihn in der Nacht gebilligt. Vorher war die Rede davon, Israel wolle den ganzen Gazastreifen einnehmen. Nach der Sitzung wurde klargestellt, es gehe um das Gebiet von Gazastadt. Dort leben mehrere hunderttausend Menschen.
Gazastadt ist eines der wenigen Gebiete im Gazastreifen, das nicht nahezu vollständig zerstört ist. Am Vormittag werfen Flugzeuge Hilfsgüter ab. Gleichzeitig spricht sich herum, dass Israels Militär nun auch diesen Teil besetzen will. Den meisten hier mache das Angst, sagt Tariq, ein Bäcker, denn dann werde auch hier alles zerstört. Das ist ein sehr schweres Gefühl. Ich werde die Stadt nicht mehr verlassen. Ich habe die Vertreibung schon erlebt, bin gedemütigt worden. Ich will nicht gehen. Ich will in Gazastadt bleiben und in Ehre sterben. An der Grenze zum Gazastreifen. Israelische Panzer bereit für einen neuen Einsatz. Doch wann der beginnen soll und wie genau er aussieht, ist unklar. Gestern Abend erklärt Premierminister Netanyahu zunächst erstmals offiziell, den gesamten Gazastreifen kontrollieren zu wollen. Wir wollen das, damit die Sicherheitslage dort besser wird. Wir wollen die Hamas dort vertreiben, damit die Bevölkerung dort frei von ihr leben kann. Dann wollen wir es an eine zivile Verwaltung übergeben, die nicht von der Hamas ist und niemand, der Israel zerstören will. Wenig später Entscheidung des Sicherheitskabinetts. Hier heißt es, nur Gazastadt solle besetzt werden. Bis spät in die Nacht protestieren Tausende überall in Israel gegen den Plan, den Krieg in Gaza erneut auszuweiten. Viele hier befürchten, dass dies zu noch mehr Leid im Gazastreifen führt und auch die noch lebenden Geiseln sterben werden. Wir wollen diesen Krieg beenden. Wir wollen die Geiseln nach Hause bringen und wir wollen, dass das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen endet. Alles, was wir wollen, ist ein Ende des Krieges und Frieden. Auf internationaler Ebene viel Kritik. UN-Generalsekretär Guterres nennt eine Einnahme Gazastadts am Abend eine gefährliche Eskalation. Der britische Premierminister fordert Netanyahu per Brief auf, die Entscheidung zu überdenken. Sie werde noch mehr Blutvergießen bringen. Bereits vor der Entscheidung des Kabinetts hatte der Generalstabschef des israelischen Militärs gewarnt, der Armee fehle die Manpower, um den Gazastreifen komplett einzunehmen. Möglich, dass deshalb entschieden wurde, vorerst nur Gazastadt zu besetzen. Beobachter gehen davon aus, dass die Vorbereitungen dafür noch Wochen dauern werden.
Netanyahus Gaza-Plan wird auch von der Bundesregierung kritisiert und führt zu einer Änderung ihrer Politik gegenüber Israel. Kanzler Merz kündigte zum ersten Mal konkrete Sanktionen an. Bis auf Weiteres würden keine Exporte von Rüstungsgütern mehr genehmigt, die Israel im Gazastreifen einsetzen könnte. Ja, und dazu spreche ich jetzt in Berlin mit Matthias Deiß. Wie hat der Kanzler denn seinen Schritt begründet?
Nun, Friedrich Merz wertet die jüngste Entscheidung der israelischen Regierung zur Einnahme Gazas ganz offensichtlich als Zäsur und sieht eine rote Linie überschritten. Und aus einer schriftlichen Erklärung zum vorläufigen Lieferstopp spricht die große Sorge, dass Netanyahu sogar noch weitergehen könnte. Die Bundesregierung fordert die israelische Regierung dringend auf, keine weiteren Schritte hin zu einer Annexion des Westjordanlandes zu unternehmen, heißt es dort wörtlich. Die Entscheidung war mit dem Koalitionspartner SPD abgestimmt. Dort kann man sich sogar weitergehende Maßnahmen vorstellen. Nicht eingeweiht war aber offenbar die CSU. Und von deren Seite hagelt es heute auch deutliche Kritik. Die Rede ist uns gegenüber von einer falschen Entscheidung zur Unzeit, die auch keinen Bestand haben dürfte. Ähnliche Stimmen sind vereinzelt auch aus der Kanzlerpartei CDU zu hören.
Wie wird diese Entscheidung aufgenommen?
Nun, man kann tatsächlich von einem Kurswechsel sprechen, denn bisher hatte Kanzler Merz immer versucht, den öffentlichen Druck auf Israel zu erhöhen, konkrete Sanktionen dagegen aber gescheut. In einem Telefonat mit dem israelischen Premier hat der Bundeskanzler am Nachmittag seine Entscheidung erklärt. Netanyahu wirft Deutschland vor, mit dem Beschluss, den Terrorismus der Hamas zu belohnen und er hat dem Kanzler deutlich gemacht, dass Israel Gaza befreien, nicht aber übernehmen wolle. Wir sehen, da ist gerade sehr viel Unmut auf beiden Seiten und nur noch wenig Vertrauen.
Matthias Dahes, vielen Dank nach Berlin. Um die weiteren Reaktionen in Deutschland auf die Sanktionsentscheidung geht es auch gleich im Anschluss an diese Sendung auf Tagesschau 24, dem Nachrichtensender der ARD. Darin unter anderem ein Gespräch mit Volker Beck, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Nach dem Rückzug der von der SPD nominierten Verfassungsrichterkandidatin Brosius Gersdorf erwartet Kanzleramtschef Frey einen neuen Vorschlag in den kommenden Wochen. Es sei richtig, den Blick nach vorn zu richten und die Aufgabe so schnell wie möglich zu lösen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. SPD-Fraktionschef Mirsch wiederum kritisierte die Unionsfraktion für mangelnde Verlässlichkeit. Er erwarte, dass Absprachen in der schwarz-roten Koalition künftig eingehalten werden, schrieb Mirsch an die SPD-Abgeordneten. Es ist eine Frage, die in Lippstadt heute Menschen auf die Straße getrieben hat. Darf ein neuerdings katholisches Krankenhaus seinen Ärzten so gut wie alle Schwangerschaftsabbrüche verbieten? Das Arbeitsgericht Hamm sagt ja und wies damit die Klage des Chefarztes des Klinikums Lippstadt ab. Der Gynäkologe war nach dem Trägerwechsel angewiesen worden, Abbrüche selbst bei medizinischer Indikation nur noch in absoluten Ausnahmefällen vorzunehmen.
Rund 2000 Menschen sind nach Lippstadt gekommen. Für den Gynäkologen Joachim Volz und sein Anliegen. Medizinisch begründete Schwangerschaftsabbrüche. Die evangelische Klinik, für die er arbeitet, fusionierte mit einem katholischen Träger. Seitdem sind Schwangerschaftsabbrüche hier nur noch erlaubt, wenn die Mutter in akuter Lebensgefahr schwebt. Aber nicht, wenn das Kind nicht lebensfähig wäre.
Wir haben Patienten, Frauen hier, die sind in existenziellen Nöten. Die erfahren von mir als Arzt eine Diagnose, die für sie lebensverändernd ist. Nicht nur für sie, für ihren Mann, für die Familie. Und die kann ich nicht wegschicken.
Er hatte vor dem Arbeitsgericht geklagt. Heute dann das für ihn ernüchternde Urteil. Die Klinik bekommt Recht, da sie als kirchliche Arbeitgeberin diese Vorgabe machen darf. Die Klinik sieht sich bestätigt. Danach darf ein konfessionell gebundener Krankenhausträger gerade auch einem Chefarzt gegenüber zum Spektrum seiner Behandlungsmöglichkeiten verbindliche Vorgaben machen. Wir sehen das durch die Verfassung geschützte kirchliche Selbstbestimmungsrecht gestärkt. Kirchliche Selbstbestimmung, fest verankert im Grundgesetz. Aber es brauche mehr, eine vielfältige Trägerlandschaft für eine flächendeckende medizinische Versorgung. Das fordern Juristen.
Und das muss der Staat sicherstellen. Insoweit stellt sich schon die Frage, wo hier möglicherweise Versorgungsmonopole sind oder Versorgungslücken aufgrund der Präsenz religiöser Träger. Und da muss der Staat doch eine Gewährleistungsverantwortung übernehmen.
Klinikfusionen wie hier in Lippstadt dürften häufiger werden, nicht zuletzt durch die Krankenhausreform. Gynäkologe Volz will in Berufung gehen.
Vielleicht ist es nicht der richtige Ort, auf so einer Ebene das zu klären. Und ich hatte schon immer gesagt, es ist halt möglich, dass man doch höhere Instanzen bemühen muss, um da weiterzukommen.
Und auch politisch wolle er weiter Druck machen. Mit seiner Petition vor dem Prozess sammelte er mehr als 230.000 Unterschriften.
Der Fall hatte Ende Juli für Aufsehen gesorgt. Eine ausreisepflichtige jesidische Familie wurde per Flugzeug in den Irak abgeschoben. Bis zuletzt hatte sie sich vor Gericht dagegen gewehrt und erst kurz nach dem Start der Maschine mit einem Eilantrag Recht bekommen. Da war es zu spät. Gestern Abend teilte das Potsdamer Verwaltungsgericht seine endgültige Entscheidung mit. Deutschland ist nicht zu einer Rückholung der Familie verpflichtet. Sie hat damit keine Möglichkeit mehr auf Rückkehr. Auf dieser Baustelle bei Heide in Schleswig-Holstein soll eine große Batteriefabrik mit zahlreichen Arbeitsplätzen entstehen. Aber die Baumaschinen stehen still. Der Investor, der schwedische Batteriehersteller Northvolt, hatte im März Insolvenz angemeldet. Doch es könnte hier weitergehen. Der US-Batteriehersteller Lyten will die verbleibenden Vermögenswerte von Northvolt kaufen, inklusive der im Bau befindlichen Fabrik bei Heide.
Es gibt wieder Hoffnung für diesen Standort. Northvolt hatte hier in Dithmarschen in Schleswig-Holstein die Produktion von Batterien für 1 Million Elektroautos jährlich geplant. Doch im März meldete der Mutterkonzern in Schweden Insolvenz an. Der Insolvenzverwalter hat nun einen potenziellen Käufer gefunden. Der US-Produzent Leighton will übernehmen. Die Firma stellt nach eigenen Angaben unter anderem Batterien für Drohnen her. In Zukunft wollen sie aber auch die Autoindustrie beliefern. Unser nächster Schwerpunkt liegt auf der Fortführung der Expansionsprojekte. Das betrifft auch Deutschland. Diese Projekte sind entscheidend für unseren Geschäftsplan. Northvolts Schulden betragen insgesamt 7,2 Milliarden Euro. Unter den Geldgebern sind auch Bund und Land. Sie gewährten Northvolt einen Kredit in Höhe von 600 Millionen Euro. Es ist unwahrscheinlich, dass Leighton bei einer Übernahme für die Kreditschulden von Northvolt in Deutschland aufkommen wird.
In diesem Fall werden nur die Vermögenswerte übernommen, also die Liegenschaften und das, was an Produktionsstätten schon da ist. Das ist insofern ein Unterschied, als dass Schulden beispielsweise ja nicht zu Vermögenswerten dazugehören. Schulden wären dann also raus.
Bund und Land hatten außerdem Northvolt 700 Millionen Euro Förderung versprochen. Das Geld ist noch nicht geflossen. Ob Leighton nun diese Förderung für die mögliche Ansiedlung in Dithmarschen bekommt, ist unklar. Der US-Produzent will sich zunächst auf den Mutterkonzern in Schweden konzentrieren und darauf, dass die Produktion dort wieder anläuft. Über den Zeitplan für die Expansion nach Deutschland will Leighton sich ab Oktober Gedanken machen.
Kulturstaatsminister Weimar kämpft gegen gendergerechte Sprache. In seiner Behörde hat er Sternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche in offiziellen Schreiben schon verboten. Jetzt empfahl er auch öffentlich geförderten Institutionen wie Museen, Stiftungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sie nicht zu benutzen. Das diene der Verständlichkeit und Akzeptanz, sagte Weimar der Deutschen Presseagentur. Der Deutsche Journalistenverband hielt dagegen, die Entscheidung über solche Formulierungen sei Sache der Redaktionen. Mehr Digitalisierung, weniger Papierkram, das war das Ziel des E-Rezepts. Doch nach der Einführung mehren sich Beschwerden über Störungen und Ausfälle. Das System sei unzuverlässiger als die Deutsche Bahn, beklagte nun der Chef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Preis, im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Apotheker fordern dringend Verbesserungen und mehr Spielraum, um Patienten bei Systemausfällen trotzdem versorgen zu können.
Karte rein. Jetzt klappt hier alles. Medikament per E-Rezept. Doch erst heute Morgen hat Apotheker Rudi Grünbauer aus Remseck bei Stuttgart auf sein Handy eine Störungsmeldung des Systems bekommen. Wie schon öfter diese Woche. Ohne E-Rezept kein Medikament.
So ein Dauermedikament, das vielleicht jetzt erst nächste Woche zu Ende geht, da ist es nicht so ein Problem. Aber wenn es natürlich ein Notfallmittel wäre für hohen Blutdruck oder für ein Antibiotikum, das benötigt wird, dann kann es auf jeden Fall schon mal ernst werden.
Dabei sollte das E-Rezept eigentlich Erleichterung schaffen. Der Arzt stellt das Rezept rein elektronisch aus. Es wird auf einem zentralen Server gespeichert, verschlüsselt. Die Apotheke muss nur noch die elektronische Gesundheitskarte der Patienten auslesen und bekommt alles angezeigt. Für das System zuständig ist die Nationale Agentur für Digitale Medizin, Gematik. Sie teilt zu den technischen Störungen mit. Die Gematik arbeitet kontinuierlich daran, die Verlässlichkeit der Telematik-Infrastruktur und der Anwendungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu erhöhen. Sollte das nicht gelingen, fordert die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mehr Handlungsspielraum für Apotheken, vor allem bei Stammkunden.
Dass man zum Beispiel einem Dauerpatienten, der immer schon ein Blutdruckmittel bekommt, eben übers Wochenende, über ein paar Tage, das Medikament dann ohne Verordnung des, im E-Rezept das abgeben kann und nachher sicher abrechnen kann.
So müsste Rudi Grünbauer zumindest diese Patienten bei einer Störung nicht ohne Medikament nach Hause schicken.
Im Süden Frankreichs haben Einsatzkräfte den größten Waldbrand seit mindestens 50 Jahren unter Kontrolle gebracht. Mehr als 2000 Feuerwehrleute seien weiterhin im Einsatz, um das Feuer zu löschen, teilten die Behörden mit. Die Lage bleibt aber angespannt. Der Wetterdienst warnte aufgrund einer Hitzewelle in den kommenden Tagen vor einer erneuten Waldbrandgefahr. Und wie das Wetter bei uns wird, dazu nun die Vorhersage für morgen, Samstag, den 9. August.
Sehr warme bis heiße Luft strömt zu uns. Diese Wetterlage hält bis in die kommende Woche an. In der Nacht ist es im Norden und Süden häufig klar, über die Mitte ziehen einige Wolken, vereinzelt bildet sich Nebel. Am Tag mal mehr, mal weniger dichte Wolken über der Mitte und im Norden. Dennoch länger Sonne, später auch im Osten, hier und da Wolken, im Süden Sonne von früh bis spät. In der Nacht 18 bis 9 Grad, am Tag 22 Grad auf Sylt, 36 Grad im Breisgau. Am Sonntag ist es nur im Norden ab und zu wolkiger, ein paar Regentropfen, auch in den Alpen im Laufe des Tages einzelne Schauer oder Gewitter. Am Montag viel Sonne, höchstens an den Alpen einzelne Gewitterschauer, auch am Dienstag viel Sonne.
In den Tagesthemen mit Helge Fuß um 21.45 Uhr geht es um den Waffenlieferstopp für Israel und die Frage, wie sehr diese Entscheidung die Union zerreißt. Und Ferien im THW-Camp, wie Jugendliche zu Helfern werden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.